Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, wir sind zurück aus einer kurzen Sommerpause und freuen uns, dass es jetzt weitergeht mit Herting FM. Beim letzten Mal haben wir noch über Direktmarketing und die rechtlichen Rahmenbedingungen mit unserem Kollegen Sebastian Schulz gesprochen. Und heute verlassen wir mal den unmittelbaren Bereich Technologie und Medien und widmen uns mal einem Thema und auch einem Team innerhalb unserer Kanzlei, das bisher ein wenig zu kurz gekommen ist in diesem Podcast und das völlig zu Unrecht. Deswegen holen wir das jetzt heute alles nach. Wir freuen uns, dass unser Kollege Philipp Schröder-Ringe aus dem Team Sport und Event zu Gast ist und mit uns über sein Steckenpferd, das Veranstaltungsrecht, spricht. Ja, wir sind heute wieder mal Rika und Maja. Hallo Rika.
Hallo. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Maja hatte schon gesagt, der Sommer war ja vom Wetter her so ganz schön, aber irgendwie fehlte uns allen, glaube ich, dann doch was. Festivals mit Freunden, Konzerte oder auch für Maja der Besuch im Fußballstadion.
Allerdings,
musste dieses Jahr leider ausbleiben. Das haben nicht nur wir vermisst, das haben auch Künstler natürlich ganz schmerzlich vermisst. Deshalb hallo Philipp. Mit dir machen wir heute mal eine Bestandsaufnahme zur Veranstaltungsbranche. Wie geht's der Branche und wie geht es weiter vor allem? Das brennt uns ja allen auf der Seele. Wann können wir wieder feiern? In den News geht es aber vorher um eine Ankündigung des Landesdatenschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg, sich die Praxis der Einwilligungseinholung auf Websites mancher Zeitungsverlage mal genauer vornehmen zu wollen. Und die Anerkennung des Grundrechts auf Datenschutz für juristische Personen in Österreich. In unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über das Vorgehen mancher Abmahnverbände und Abmahnungen im E-Commerce generell und fragen uns, was ist noch dran am Erfolgsmodell Abmahnen.
Österreich, Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen. Die DSGVO schützt personenbezogene Daten natürlicher Personen. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind juristische Personen, also zum Beispiel Unternehmen. Doch auch für Unternehmen kann die Veröffentlichung von Informationen unangenehme Folgen haben und nicht erwünscht sein. Trotzdem gibt es auf europäischer und häufig auch auf nationaler Ebene keine vergleichbare Bestimmung für Daten juristischer Personen. Anders allerdings in Österreich. Dort wird schon seit längerer Zeit auf Verfassungsebene nicht nur der natürlichen Person, sondern auch der juristischen ein Grundrecht auf Datenschutz eingeräumt. Allerdings wurde das österreichische Datenschutzgesetz erst kürzlich novelliert und die juristischen Personen wieder explizit aus dem Anwendungsbereich herausgenommen. Die österreichische Datenschutzbehörde musste sich nun mit der Frage auseinandersetzen, ob ein Unternehmen eine Beschwerde geltend machen durfte. Das Unternehmen sah sich durch rechtswidrige Erhebung, Verarbeitung und Offenlegung ihrer Daten durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in ihrem Recht auf Geheimhaltung verletzt. Die Datenschutzbehörde bejahte die Beschwerdebefugnis des Unternehmens, lehnte die Beschwerde aber in der Sache als unbegründet ab. Dadurch konnte jetzt Klarheit darüber erzielt werden, dass in Österreich nach wie vor ein Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen besteht. Bei Datenverarbeitungen in Österreich oder bezüglich österreichischer Unternehmen müssen also auch deren Daten berücksichtigt werden. Ausführlich zusammengefasst hat das Thema unser österreichischer Kollege Dr. Claudio Arturo, nachzulesen auf unserer Website. Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Zeiterfassungssystem mittels Fingerabdruck nur mit expliziter Arbeitnehmereinwilligung. Immer mehr Unternehmen nutzen digitale Zeiterfassungssysteme und verbannen die klassische Stempeluhr aus ihrem Unternehmen. Die digitale Zeiterfassung, etwa durch Transponder, Chip- und Magnetstreifenkarten, reduziert vor allem den Aufwand, die Arbeitsstunden zu erfassen. Datenschutzrechtlich problematisch ist die immer mehr an Beliebtheit gewinnende Zeiterfassung unter Verwendung eines Fingerabdrucks oder Iris-Scans. Diese biometrischen Daten sind besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung, deren Verarbeitung grundsätzlich verboten ist und nur in Ausnahmefällen und unter besonderen Voraussetzungen zulässig ist. Das Arbeitsgericht Berlin hatte letztes Jahr entschieden, dass die Arbeitszeiterfassung durch ein Zeiterfassungssystem mittels Fingerprint nicht erforderlich im Sinne von § 26 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz und damit ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht zulässig sei. Hintergrund war eine Klage eines Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber auf Entfernung mehrerer Abmahnungen aus seiner Personalakte. Der Arbeitnehmer hatte sich geweigert, ein Zeiterfassungssystem mit Fingerabdruckerkennung zu nutzen und keine Einwilligung erteilt. Auch eine Kollektivvereinbarung lag nicht vor. Sein Arbeitgeber hatte ihn wegen dieser Weigerung mehrmals abgemahnt. Der Arbeitgeber hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschied nun auch in zweiter Instanz, dass ein biometrisches Zeiterfassungssystem in aller Regel nicht erforderlich im datenschutzrechtlichen Sinne sei und wies die Berufung ab. Grundsätzlich ist es denkbar, die Verarbeitung biometrischer Daten einzuführen und auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung zu stützen. In dem konkreten Fall war eine solche Einwilligung aber nicht eingeholt worden. Das Risiko, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann, bleibt aber. Insofern sollten Unternehmen abwägen, ob die Zeiterfassung mittels biometrischer Daten praktisch umsetzbar ist.
Bereits im letzten Jahr hatte die Bayerische Aufsichtsbehörde für Datenschutz eine große Datenschutzprüfung im Online-Bereich angekündigt, Schwerpunkt dabei der Einsatz von Tracking-Technologien. Zwischenzeitlich, darüber hatten wir in unserem Cookie-Spezial berichtet, haben die Gerichte hier die Anforderungen an den Einsatz von Cookies und Tracking-Technologien konkretisiert. Dennoch geben, so die Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg jetzt, Nutzerinnen auch heute noch viel zu selten eine freiwillige und tatsächlich informierte Einwilligung ab. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit aus Baden-Württemberg kündigt deshalb an, zeitgleich mit anderen deutschen Aufsichtsbehörden in einem groß angelegten Verfahren Online-Angebote auf eine rechtskonforme Einbindung von Tracking-Technologien prüfen zu wollen. Diese Prüfung wurde länderübergreifend, so der Landesbeauftragte, vorbereitet und wird in enger Zusammenarbeit aller Landesdatenschutzbehörden durchgeführt. Gegenstand dieser Prüfung sollen in einem ersten Schritt die Internetpräsenzen von Medienunternehmen sein, weil diese Tracking-Dienste nicht nur besonders häufig, sondern auch in besonders großem Umfang auf ihren Websites einsetzen.
Die Veranstaltungsbranche gehört wie Künstlerinnen und Künstler und Kulturstätten selbst zu den am härtesten von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen. Noch vor dem Lockdown, also schon am 8. März, sprach der Gesundheitsminister Spahn die Empfehlung aus, Großveranstaltungen abzusagen. Und bald folgten dann die Corona-Verordnung und ein bundesweites Verbot von Großveranstaltungen, das zunächst bis zum 31. August galt und jetzt bis zum 31. Dezember verlängert wurde. Ja, es ist noch viel unklar in diesem Bereich und gerade Veranstalterinnen und Veranstalter fragen sich natürlich, was bedeutet jetzt das alles für mich? Was sind überhaupt Großveranstaltungen? Falle ich darunter? Was bedeutet diese Verlängerung? Was ist erlaubt, was nicht? Und wie schon angekündigt, sprechen wir darüber heute mit unserem Kollegen Philipp Schröder-Ringe. Hallo Philipp.
Hallo zusammen.
Ja, Philipp ist unser Experte im Bereich Veranstaltungsrecht und hat hoffentlich alle Antworten auf die Fragen, die ich gerade schon aufgeworfen habe. Philipp, deswegen, wir steigen einfach direkt ein. Ja, was ist denn gerade eigentlich erlaubt und was nicht? Wie sieht die Lage aus in Deutschland?
Ja, schwierig. Ja, gut. Guter Einwand. Die Lage in Deutschland. Ja, wir haben jetzt in Berlin eine neue Corona-Verordnung bekommen. Du hast ja schon gesagt, damit wurde darauf reagiert, auf die Absprachen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten, Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres zu verbieten. In Berlin hat sich eigentlich nichts verändert. Der bestehende Zustand wurde verlängert bis zum Ende des Jahres. Das heißt, Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen sind zulässig. Indoor-Veranstaltungen werden jetzt sukzessive erhöht, zum Oktober dann auch auf 1000 Personen drin. Das Problem ist natürlich, dass es in Brandenburg dann schon wieder ganz anders aussieht. Da sind Großveranstaltungen bei 1000 Personen angesetzt, mehr geht nicht. Und in anderen Bundesländern ist es ein Flickenteppich, da weiß ich auch nicht genau, wie es da weitergeht, also wo die da hinkommen. Also es sind teilweise 250, manchmal sind 750 Personen. Dann gibt's natürlich immer noch so Hotspots-Geschehen. Wir haben zum Beispiel gerade auch Probleme in Wiesbaden. Da wurden dann einfach mal die Kapazitäten, die maximal auf 50 runtergesetzt. Ja, und das ist, glaube ich, auch eins der Probleme oder ein Punkt, der übersehen wird, dass für die Beurteilung dieser Branche, also ich spreche jetzt von der Veranstaltungs-, Konzert- und Musikbranche in diesem Fall, also die Konzertveranstalter vor Ort, aber auch die Tourneeveranstalter, die Venue-Betreiber, die schauen natürlich auf die deutschlandweite Problematik. Also es bringt nichts, selbst für den Fall, dass man in Berlin mal Veranstaltungen machen könnte mit mehreren Personen, kommt ja kein Künstler und für ein Konzert mit dem ganzen Tross hier hin. Also das lohnt sich dann eigentlich nicht. Also man braucht deutschlandweite Planungssicherheit, man braucht deutschlandweit die Möglichkeit, Konzerte veranstalten zu können, um überhaupt eine Deutschlandtournee zu starten. Aber eine Deutschlandtournee alleine ist es ja meist auch nicht. Ja, dann ist es der Dachraum oder es ist europaweit und die Zustände, die wir jetzt gerade in anderen Ländern haben, teilweise mit wieder Lockdowns und Reisewarnungen, kennt ihr ja auch, kennen wir alle. Also insgesamt ein sehr, sehr schwieriges, schwer überschaubares Umfeld.
Ja, unser lieber Föderalismus, ne? bemerkbar.
Absolut, ja.
Jetzt, das Maya hat es ja eben schon gesagt, irgendwie ging das recht früh los mit einer Empfehlung, Veranstaltungen zu verbieten, dann quasi ein Großveranstaltungsverbot. Wir haben jetzt ein halbes Jahr quasi Herausforderung für die Veranstaltungsbranche. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich die Beratungsschwerpunkte mit Blick auf Veranstalter in den letzten 6 Monaten in deiner Praxis so war.
Ja, stimmt. Ein halbes Jahr. Ne? Also wenn man das mal Revue passieren lässt, war es eigentlich einerseits ziemlich langes Jahr und zäh, aber irgendwie ist es dann auch doch so total vorbeigerauscht und man hat sich ja an den Zustand ja so ein bisschen auch gewöhnt. Ja. Aber wenn man zurückdenkt, Anfang März, kann mich erinnern, das letzte Konzert war irgendwie Max Herre hier um die Ecke im Friedrichstadtpalast. dann war ich noch bei Union, ohne dass ich jetzt mich irgendwie fantypisch outen wollte.
Das machen die in einem anderen Podcast.
Das ist der andere Podcast, genau. Da muss man dann aufpassen, was man sagt. Nee, ich war noch beim Union gegen Wolfsburg. Dann, ihr habt es ja schon gesagt, kam der große Lockdown. Und es war mit einmal vorbei und ja, so wie ihr wahrscheinlich auch dann Nachricht bekommen habt, dass eure Konzerte verschoben wurden oder die Tagung, die ihr gebucht habt, für die nächste Fortbildung nicht stattfinden kann, ging es auch unseren Mandanten. Ja, auch die mussten sich dann mit einmal mit Veranstaltungsabsagen rumschlagen. Vielleicht hat die Venue ihnen gekündigt oder die ersten anreisenden Vortragenden konnten nicht anreisen wegen der Reisebeschränkung. Der Caterer wollte gerne sein Essen liefern für eine Veranstaltung, die es gar nicht mehr gab. Und damit ging es eigentlich los. Also es war sehr, sehr viel erste Hilfe, die wir leisten mussten bei den ganzen Fragen, die da im Raum standen, rund um die Absage oder Verschiebung. Verabsagung könnte man auch sagen, dann einfach, ja. Rund um die Verabsagung. Ja, ging es dann weiter, dass dann unsere Mandanten gemerkt haben, so, oh je, wir haben ja gar keine vertraglichen Regelungen, die solche Fälle vernünftig abbilden. Ja, und dann muss man sich auch überlegen, wenn neue Verträge geschlossen werden, vor dem Hintergrund der Unsicherheit. Ich meine, am Anfang, im März, gingen wir noch davon aus, dass wir das vielleicht in 4 Wochen überstanden haben könnten. Ja, trotzdem mussten dann die Verträge angepasst werden. Ja, das war dann so unsere sommerliche Arbeit. Und dann kamen die Streitigkeiten aus Anfang März, April, Mai, kommen jetzt wieder, weil wir die Gerichtsverfahren haben. Und jetzt geht es eben um die spannenden Fragen. Welche Folgen hat denn diese Pandemie, die immer wieder angesprochene höhere Gewalt für das einzelne Vertragsverhältnis? Wer muss denn eigentlich bezahlen? Reicht es, wenn der Caterer sein Essen irgendwo hinstellen könnte? Oder geht es da, ja, also muss man im Einzelfall gucken, was wurde denn da eigentlich geschuldet, konnten Veranstaltungen durchgeführt werden, wer kriegt Geld, von wem, muss man sich das teilen, gibt es eine vernünftige, einvernehmliche Lösung, ja, weil am Ende sitzen ja alle Veranstalter und alle irgendwo mit im selben Boot. Ja, das hört ja nicht auf bei den Veranstaltern, sondern die Veranstalter brauchen natürlich auch ihr Personal, die brauchen ihre Caterer, die müssen sehen, dass sie ihre Künstler haben, dass wenn es denn wieder losgeht, dann auch alle bereit sind und alle noch irgendwo überlebt haben, wirtschaftlich betrachtet.
Ja, wir haben ja unseren Podcast auch quasi zum Lockdown gestartet und damals ja auch in unserer ersten Folge über den Veranstaltungs-Lockdown, nenne ich das jetzt mal, gesprochen und darüber gesprochen, ja, was das jetzt eigentlich rechtlich alles bedeutet. Und da war es eben genau so, dass am Anfang ging es eher so darum, ist was abgesagt worden, kriege ich mein Geld zurück etc. Und ja, die Fragen haben sich natürlich weiterentwickelt. Vielleicht, wenn wir auch da noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was gab es denn für Maßnahmen, diese Branche zu retten? Und ja, wie geht's den Veranstaltern jetzt eigentlich? Kann man das so pauschal beantworten?
Also die Frage, die letzte, wie es denen geht, das geht, glaube ich, ganz einfach und schnell mit einem schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Ja. Ja, also ich glaube, viele haben sich jetzt eingeigelt, Kosten so weit, wie es geht, runtergefahren, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Ja, sie hoffen, einerseits finanzielle Unterstützung zu bekommen. Da gab es ja auch sehr viele verschiedene Projekte, die aber auch noch längst nicht alle erreicht haben. Und dann wünschen sie sich natürlich eine Perspektive, um dann weitermachen zu können. Planungssicherheit. Ja. Also für größere Konzerte, ein halbes Jahr Vorlauf, braucht man mindestens. So ein Festival, was ja eigentlich jetzt am letzten Wochenende hätte stattfinden sollen, wie Lollapalooza, braucht man sicherlich ein Jahr oder dreiviertel Jahr mindestens Vorlaufzeit. Das wünschen sich natürlich alle. Ja, und von den Sachen, die, also wir hatten im Vorhinein ja auch mal kurz gesprochen, was sind denn die Sachen, die wirklich gut funktioniert haben? Und da war, glaube ich, das, was wirklich herauszuheben ist, diese Gutscheinlösung, mit denen dann jedenfalls im Verhältnis zum privaten Verbraucher, dem Veranstalter, die Möglichkeit gegeben wurde, den Cashflow zu halten und nicht sofort die Tickets erstatten zu müssen. Mhm. Ja, das Geld ist jetzt weiter bei den Unternehmen bis Ende des Jahres. Also ihr wisst ja, aber es geht darum, dass Tickets, die vom 8. März gekauft wurden, umgetauscht werden können in einen Wertgutschein, 1:1. Ja, und das ist natürlich kleine Zumutung für die Verbraucher, muss man auch sagen, aber am Ende rettet es dann auch die kulturelle Vielfalt und die Veranstalter, zumindest bis Ende nächsten Jahres. Ja, und jetzt müssen wir sehen und hoffen, dass wir da Planungssicherheit bekommen und der Kultur- und Veranstaltungsbetrieb wieder losgehen kann im nächsten Jahr, damit das Geld auch sinnvoll eingesetzt wird und alle weitermachen können.
Mhm. Du hast eben das Festival, was hätte stattfinden sollen, das Lollapalooza angesprochen. Das ist, glaube ich, meines Erachtens ja schon etwas, was unter freiem Himmel regelmäßig stattfindet. Es wundert mich jetzt immer so ein bisschen, dass auch so viel oder dass so wenig auch in diesem Sommer möglich war. Ich meine, jetzt steht der Herbst vor der Tür und man fragt sich natürlich, wie soll das jetzt weitergehen, wenn schon auf der quasi Ebene Open Air irgendwie nichts zu finden war. Hat der Gesetzgeber das oder hat die Öffentlichkeit da nicht auch irgendwie eine Chance verpasst? Jetzt hätte man ja Open Airs feiern können. Und insbesondere, wie soll es denn jetzt weitergehen, wenn wir uns bald alle nicht mehr im T-Shirt unter freiem Himmel bewegen können?
Ja, also bin ich ganz bei dir. Da wurde meines Erachtens auch eine Chance verpasst, Open Air zusammenzukommen, Kultur zu genießen. Es geht ja dabei auch nicht immer nur um das Feiern zusammen. Ja, also es geht ja nicht nur darum, irgendwo in Parks durch die ganze Nacht zu feiern, sondern es betrifft ja das gesamte Kulturleben. Ja, also man hätte ja meines Erachtens viel, viel früher anfangen müssen, die Parks beispielsweise zu öffnen für kulturelle Nutzung. Das kann dann auch die Bühne sein für das Kieztheater oder für Nachbarschaftskonzerte, Klavier, Streicher, was auch immer. Also das hätte man ja alles irgendwie nutzen können, weil so wie es aussieht, ja, haben wir unter freiem Himmel ja wohl ein relativ geringes Infektionsrisiko. Ja, das zeigt sich auch bei allen großen Veranstaltungen, die es da bisher gegeben hatte und wo alle immer geschrien haben, dass es jetzt zu irgendwelchen Super-Spreading-Events kommt. Also man denke nur an die Demos und die zweifelhaften Demos, die unerträglichen Demos, die es in Berlin gegeben hatte. Jetzt noch 2 Wochenenden her zum Beispiel, wo der Abstand nicht eingehalten wurde, die Leute keine Masken getragen haben und 10.000 Menschen dicht an dicht auf den Straßen waren. Und bisher habe ich in den Medien noch nichts davon gelesen, dass sie sich da irgendwie angesteckt hätten. Ja, also da hat man eine Chance verpasst. Jetzt wird es kalt und es gibt Veranstaltungen, in der Wuhlheide beispielsweise gibt es größere Veranstaltungen. Das ist ein richtiger Ansatz. Das ist auch wichtig, damit die Branche ein Lebenszeichen senden kann, dass damit irgendwie substanziell Geld verdient wird, wage ich zu bezweifeln. Das hätte man also auf viel breitere Beine stellen müssen in den Parks, vor den öffentlichen Gebäuden, wo auch immer. Also man hätte die Straße eigentlich zur großen Bühne machen können und sollen.
Wobei dann ja vielleicht aber auch also es muss ja schon zur Zeit oder macht es glaube ich schon Sinn, gewisse Maßnahmen zu treffen, was weiß ich, dass man irgendwie die Teilnehmer in irgendeiner Form registriert, um später eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Und bei sowas brauchst du ja dann irgendwie immer einen Verantwortlichen, also einen Veranstalter. Und das haben wir ja gesehen. Ich meine, die Raves finden trotzdem statt. Dann nimmt man sich den Raum einfach. Und es schwebt dir sowas vor, dass man quasi sagt, wir öffnen jetzt den Görlitzer Park für ein kleines Pianokonzert, machen das aber mit einem Ansprechpartner und wollen Veranstalter das überhaupt, wollen sie überhaupt diese Verantwortung zurzeit übernehmen?
Ja, also genau in diese Richtung soll es tatsächlich gehen, dass man lieber einen kontrollierten kulturellen Austausch hat, als irgendwelche illegalen Partys, die dann unkontrollierter enden. Und es geht auch nicht darum, Veranstaltungen zu machen ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Also die Rückverfolgung ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man nah beieinander sitzen sollte, jedenfalls innerhalb geschlossener Räumlichkeiten, ist auch der Mundschutz sicher sinnvoll. Vielleicht macht er auch Open Air Sinn. Ja, aber am Ende müssen das die Fachleute entscheiden, was denn geht. Das können wir ja nicht sagen. Wir können Forderungen aufnehmen für unsere Mandanten und die weitertragen. Was wir aber machen können, ist auf andere Länder und andere Regelungen zum Beispiel hinzuweisen. Ja, also was ja unserem Mandanten total entgegensteht oder der Veranstaltungsbranche, ist dieser Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Der wird ja in Deutschland wie der heilige Gral vor allen Maßnahmen hergetragen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja noch in der Abwägung mit der Versammlungsfreiheit vor knapp 2 Wochen nicht mal geurteilt, dass wenn bei einer Versammlung der Abstand nicht eingehalten werden kann, zu befürchten ist, dass es zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen könnte. Und deswegen wurde eine Versammlung oder ein Zeltlager untersagt in Berlin. Diese 1,5 Meter Open Air möchte ich wirklich mal mit Blick auf die Veranstaltung, über die wir ja schon gesprochen haben, in Frage stellen. Und auch gleichzeitig die Frage stellen, sind die in anderen Ländern denn auf dem totalen Holzweg? Ja, also in der Schweiz gibt es auch Großveranstaltungen. Da geht auch der Profiligenbetrieb wieder los. Da werden die Hallen nicht voll gemacht. Regel ist so bis zu 2/3. Mhm. Ja, aber ohne diesen Mindestabstand. Ja, in Italien, und da zeigt sich diese Willkürlichkeit, wo ich jetzt im Urlaub gewesen bin, für ein paar Tage, da war 1 Meter der Abstand, der vorgegeben wurde. Ja, also warum sonst bauen sie diese 1,5 Meter? Wo kommt das her und was soll das bringen? Ja, und dann muss man auch im Einzelfall schauen. Open Air haben wir ja schon drüber gesprochen. Also dann haben wir ja ausreichend Verwirbelung und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Superspreading-Event kommt oder überhaupt jemand wen anders ansteckt, ist ja deutlich geringer als in einer geschlossenen Blase, und da zähle ich dann auch den öffentlichen Personennahverkehr zu, also den ICE oder den Flieger, ja, wo es aber auch nach allen Abwägungen für machbar erklärt wird. Und auch da habe ich noch nie von Superspreading-Events gehört, in Zügen oder in Flugzeugen. Ja, und deswegen gibt es ja auch von der Charité gewichtige Stimmen, die sagen, mach doch den Kulturbetrieb wieder auf und mach die Häuser voll und dann sollen alle einen Mundschutz tragen. Ja, jedenfalls bei den klassischen und bei den Theaterkonzerten, wo auch die Interaktion der Zuschauer nicht gegeben ist. Und ich glaube, da muss man dann auch schauen, was haben wir da eigentlich für eine Zuschauerschaft? Stehen die, sitzen die, klatschen die, grölen die, sind wir im Stadion, sind wir in einem Klassikkonzert, ja, oder sind wir im Rockkonzert und die Leute hauen die Köpfe zusammen in der ersten Reihe?
Ja, Philipp, das war ja schon ein vehementes Plädoyer für die Abschaffung des 1,5 Meter Abstandes, jedenfalls in gewissen Situationen. Aber wenn du jetzt noch, ich sage jetzt mal noch einen, weil offensichtlich wünschst du dir ja das, aber wenn du noch einen Wunsch frei hättest für die Branche, damit es da wieder bergauf geht, was würdest du dir wünschen?
Also die 1,5 Meter sind tatsächlich so das, was uns am meisten umtreibt. Aber wenn ich mir noch etwas wünschen könnte für die ganze Branche, dann ist es wohl Zuversicht und Vertrauen. Also weil selbst wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen wieder gerade gerückt werden, heißt das ja noch nicht, dass die Leute auch dann wieder in die Konzerte, ins Kino, ins Theater oder in die Clubs rennen. Die müssen ja erstmal wieder Vertrauen Vertrauen bekommen. Ja. Ja, und um dieses Vertrauen zu bekommen, brauchen wir aber auch eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da verbietet sich jede Panikmache. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass jetzt auch in dem aufkommenden Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, wir haben jetzt auch schon bald Kommunalwahlen in größeren wichtigen Bundesländern, dass diese Panikmache und diese populistischen Einschläge draußen bleiben und wir uns wieder tatsächlich anschauen, welche Infektionsgeschehen haben wir denn tatsächlich auch gehabt bei Großveranstaltungen? Wie hoch ist das Risiko, das nüchtern zu betrachten und dann vielleicht auch mal die Sachen wieder laufen zu lassen?
Ich habe so ein ganz tolles Projekt gesehen von der Universität Halle. Weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, wo die drei Konstellationen von Großveranstaltungen getestet haben mit lauter Freiwilligen. Und jetzt Projekt 19 heißt das, glaube ich, der Plan ist, quasi Modelle zu simulieren, wie verhalten sich Leute eigentlich auf Großveranstaltungen, wo sind überhaupt Infektionsrisiken und sowas. Vielleicht kommt ja da eine ganz spannende, dann auch mal eine anständige Datenlage bei raus, denn irgendwie ist es ja vielleicht auch ein bisschen eine diffuse Angst in Teilen, oder ich weiß es nicht, das können wir als Juristen wahrscheinlich auch nicht sagen, sondern da braucht es Wissenschaftler. Wenn du erlaubst, lassen wir einmal das Corona-Thema und die Schwierigkeiten außen vor, denn es gibt ja nicht nur Schlechtes zu berichten, wenn man über Recht und Veranstaltungen spricht. Unser Festivalland des Vertrauens Brandenburg hat ja eine neue Freizeitlärmrichtlinie, über die du auch auf unserer Website ein bisschen berichtest, aber erzähl uns doch gerne auch nochmal hier, was das eigentlich bedeutet.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick, der uns da gegeben wird auf die Möglichkeiten, die Brandenburg jetzt hat. Also Brandenburg hat sich ja vollkommen zu Recht auch jetzt darauf besonnen, dass es dort viele Festivals gibt. Es gibt unfassbar viel Platz, es sind wunderbare Landschaften, viele Seen. Tolle und viele Kreative.
Wo hast du Sommerurlaub gemacht?
In Brandenburg natürlich. Ja, Urlaub kann man da auch großartig machen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen passten einfach nicht mehr zu dem tatsächlichen Geschehen. Also es gibt mehr Festivals und natürlich gibt es immer Konflikte auch mit den Anwohnern. Und diesen Interessenausgleich, der ja auch ganz wichtig ist zwischen den Veranstaltenden und den Anwohnern, in einen neuen Ausgleich zu bringen, gibt es jetzt kein starres Gesetz oder kein Veranstaltungsgesetz, sondern emissionsschutzrechtliche Fragen, also die Genehmigung, Tonwiedergabegeräte laut zu machen, Musik abzuspielen, die bestimmt sich dann in Brandenburg nach der Freizeitlärmrichtlinie. Und hier wurde dann eben ein ziemlich altes Modell von 96 wurde jetzt ersetzt durch eine neue Fassung. Und diese neue Fassung, an deren Entstehen ich auch ein bisschen mitarbeiten durfte, in einem sehr konstruktiven Prozess auch mit den Vertretern des Landes Brandenburgs, hat eigentlich zwei wesentliche Verbesserungen. Die erste ist, dass es lauter werden darf. Vorher war wirklich bei 70 Dezibel Schluss. Ja, und wenn man ziemlich nah an einem Festival wohnt, dann ist man da relativ schnell. Aber auch ein Dorffest oder ein Stadtteilfest mit Anwohnern ist schnell bei diesen 70 dB. Da darf man jetzt drüber kommen, das ist sehr, sehr gut. Und die Anzahl der Veranstaltungen wurde wesentlich erhöht. Ja, also jetzt statt bisher 10 dürfen jetzt 10 und noch 8 mit einer etwas größeren Bedeutung dürfen da noch draufgesetzt werden. Und was richtig gut ist, die Zählweise dieser 18 Veranstaltungen ist auch sehr veranstalterfreundlich. Also alles in allem, es darf länger und lauter gefeiert werden.
Dürfte,
genau. Wenn denn das erste Thema Corona sich ein bisschen verflüchtet und wir wieder zum Open-Air-Geschäft wieder zurückkommen. Ja, und ansonsten hat diese Freizeitlärmrichtlinie auch noch ein paar Maßgaben für die Veranstalter selbst. Also die wissen jetzt auch ein bisschen besser, worauf sie sich einlassen können und müssen mit Einpegelungen, Schallgutachten, Ansprechpartner und so weiter und so fort.
Ja, vielen Dank, Philipp. Ich mache hier jetzt einfach mal einen Punkt, weil man ja auch aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Und das sind ja schöne Aussichten, wenn wir denn irgendwann wieder feiern gehen können und auf Konzerte gehen können etc. Ich glaube, zu dem Corona-Thema und den Veranstaltungen, da bleibt uns nur, wie du schon gesagt hast, zu hoffen, dass die Branche das trotz allem gut übersteht und vor allen Dingen auch die Besucher, wenn denn die Möglichkeit da ist, dann auch das Vertrauen haben, die Branche wieder zu unterstützen. Genau. Vielen Dank, Philipp. Schön, dass du da warst.
Ja, danke. Also genau bei dem fällt mir gerade noch was ein. Also Sachen Vertrauen. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Festival, als es aufgebaut wurde, auf einem Flughafen in Werneuchen, das Aware Festival. Und da war es tatsächlich so, es waren schon morgens über 30 Grad, es wurde aufgebaut, die Musik lief im Hintergrund, die Getränkekisten klimperten und alles wurde aufgebaut. Ja, man hat sich so erinnert an diesen Geruch von Festivals, auch diese leicht versenkte Wiese. Ja, stattdessen ist so mein Geruch des Sommers eher das Desinfektionsmittel,
ja.
Sondern das war wirklich so toll. Und ich dachte so, ich bleibe am liebsten gleich hier, hatte leider noch andere Termine, muss wieder zurück nach Berlin. Und obwohl die wirklich alles toll gemacht haben, super Hygienekonzept mit Abstandsregeln und über 70 Freiwilligen, die diese Regeln auch überwachen vor Ort, haben die Leute noch nicht das Vertrauen gehabt und diese Veranstaltung war nicht ausverkauft. Ja, jedenfalls am ersten Tag wurden von den Tickets nicht alle möglichen verkauft. Ja, und das ist einfach schade. Und deswegen, Leute, geht raus, wenn es die Möglichkeit wieder gibt, bitte.
Ja, insbesondere wenn sich Veranstalter dann auch wirklich Gedanken um so ein Hygienekonzept und sowas machen, dann geht doch lieber auf sowas als auf den illegalen Rave.
Sagt ihr. Genau.
Was ist dran am Erfolgsmodell Abmahnung? Der Versandhandel in Deutschland wächst nicht erst seit Corona. Mit diesem Zuwachs wächst aber auch, so beklagt die Branche, die Zahl der Abmahnungen gegen E-Commerce-Unternehmen. Besonders hart trifft das kleine Online-Händler und Existenzgründer, für die eine Abmahnung ganz schnell auch existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann. Aber auch den Großen sind Abmahnungen zunehmend ein Dorn im Auge. Der Vorwurf geht insbesondere dahin, dass Anzahl und Komplexität der Vorschriften, die man beim Online-Auftritt zu beachten hat, so weit zunimmt, dass man eigentlich fast nur noch Fehler machen kann. Und maschinell gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Fehler dann auch schnell aufzuspüren und massenhaft abzumahnen. Das schafft einen gewissen Anreiz für ein Geschäftsmodell, was teilweise auch als missbräuchlich bezeichnet wird. Weiß ich gar nicht, ob das zwingend immer so der Fall sein muss. Deshalb fragen wir uns heute in Kurios und Kontrovers, was ist noch dran am Erfolgsmodell Abmahnung? Philipp, was meinst du dazu?
Also ich glaube, Abmahnungen haben durchaus eine Daseinsberechtigung, weil die Idee auch des UWGs, Streitigkeiten nicht direkt zum Gericht zu bringen, sondern erstmal außergerichtlich unter Kaufleuten, / Gentlemen, einvernehmlich zu klären, den anderen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, der das dann entweder akzeptiert oder auch nicht und dann die im Vergleich zum Gerichtsverfahren überschaubaren Kosten übernimmt, finde ich ein super System. Das sollte auch so beibehalten werden, um einen funktionierenden und guten Wettbewerb auch am Leben zu halten.
Ja, und wenn man da auch nochmal auf die Ziele guckt, also dadurch quasi fairen Wettbewerb und auch zumindest mittelbar Verbraucherschutz zu gewährleisten, dann sind das ja auch erstmal, sage ich mal, noble Ziele, die
absolut,
genau, die ihre Berechtigung haben. Und Rika, du hattest es oder eingangs ja schon erwähnt, was ja auch vor allem beklagt wird, ist quasi die Masse an Vorschriften, und die Abmahnung ist ja dann quasi auch eher eine Reaktion darauf, also dass man dann irgendeine dieser Vorschriften, die im E-Commerce gelten, nicht einhält. Ja, also vielleicht ist die Abmahnung gar nicht das Problem, sondern die Menge an Regeln.
Und mal rechtlich ganz kurz gesehen, wie können überhaupt abmahnen? Vereine und Verbände und so weiter entstehen. Also es ist ja eigentlich so, dass das Wettbewerbsrecht zwischen Wettbewerbern gilt und Abmahnvereine, korrigier mich, du bist ja der Experte, Philipp, müssen immer nachweisen, wenn sie solche Abmahnungen aussprechen wollen, dass sie quasi entsprechende Wettbewerber vertreten. Und das muss ja auch eine gewisse Zahl sein und auch eine gewisse Marktstärke, Stichwort Aktivlegitimation, nachweisen. Und das ist, glaube ich, schon länger ein Rat, dass man die jedenfalls mal prüft, diese Aktivlegitimation. Was sind denn da deine Erfahrungen? Liegt die regelmäßig vor, oder?
Ja, das ist eine spannende Frage, mit der wir vermehrt zu tun haben in letzter Zeit. Bevor wir da darauf zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz bei Maya einhakend, die vielen Regelungen, die es da gibt, also aus der Tätigkeit im Team E-Commerce, die ich viele Jahre gemacht habe, haben wir mal grob überschlagen 200 abmahnfähige Positionen pro kleinen Shop schon identifiziert. Ja, also wo man sich in die Nesseln setzen kann, was dann auch einen Verstoß gegen wettbewerbsrechtlich abmahnfähige Verstöße also darstellen kann. Mhm. Ja, das ist natürlich eine große Anzahl. Da muss man aber auch sagen, es macht schon Sinn, wenn sich alle an die Regeln halten und wir einen Datenschutz haben. Und der Hinweis darauf, das ist jetzt aber rechtsmissbräuchlich, weil das ist ja auf Deutsch eine Pillepalle-Abmahnung, weil ich jetzt irgendwie vergessen habe, den Vertreter im Impressum anzugeben oder eine Telefonnummer hier oder im Widerrufsrecht mal von einem Monat, mal von 30 Tagen spreche oder ähnliches, kommt natürlich schnell. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so schwer, diese Texte, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt, mit der Thematik auch vernünftig auf die Seite zu bekommen.
Sagt der Anwalt.
Der das viele Jahre lang gemacht hat.
Genau. Also nur 10 Jahre in dem Bereich, kann man wohl sagen, das ist gar nicht so schwer.
Jetzt bauen wir den Shop fast rechtssicher.
Genau, ja. Ja, aber das Problem sind tatsächlich gar nicht so die einzelnen kleineren Verstöße, sondern, wie Rika ja gesagt hatte am Anfang, dass es so einfach ist, diese Verstöße tausendfach aufzuspüren und dass es manche zum Geschäftsmodell gemacht haben. Ja, das können auch Wettbewerber sein, die einen Shop alibimäßig betreiben und am Ende ein Vielfaches an Umsatz mit Abmahnung und Vertragsstrafen machen. Ja, da sehe ich Regelungsbedarf. Und bei den Abmahnvereinen, ja, also das sind eben rechtsfähige Vereine, also dann auch Verbände, und die müssen sich eben dem Schutz des Wettbewerbs zugunsten ihrer Mitglieder verschrieben haben. Ja, und um aktiv legitimiert zu sein, brauchen sie eben, so heißt es in § 8 Absatz 3 Nummer 2 UWG, eine erhebliche Zahl von Unternehmern, die eben Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt anbieten. Und da kann man sich trefflich streiten. Ja, da gibt es auch ziemlich viele unterschiedliche Gerichtsentscheidungen.
Ja, eine große Errungenschaft hier aus unserem Hause, will ich dabei nochmal erwähnen. Das Thema Aktivlegitimation ist ja immer quasi nur auf erster Ebene eine Frage. Wenn ich eine Abmahnung bekomme, so steht's der anwaltliche Rat, immer erstmal prüfen, darf derjenige, insbesondere wenn es sich um einen Verband handelt, darf der überhaupt einen Unterlassungsanspruch geltend machen, sprich verfügt er über diese Voraussetzungen. Wenn die Unterlassungserklärung dann abgegeben ist, spielt dieses Thema Aktivlegitimation ja eigentlich im Rechtsstreit keine Rolle mehr, weil der Anspruch dann unmittelbar aus der Unterlassungserklärung folgt. Und so ist ja auch ganz oft die Masche, dass nämlich 50% der abgemahnten sich vielleicht nicht genug auskennen und vor Schreck erstmal diese Unterlassungserklärung unterzeichnen und dann ganz schnell abgemahnt werden. Da haben wir hier einen ganz interessanten Rechtsstreit gehabt, dass dann quasi im Nachhinein mit unserem Mandanten diese Unterlassungserklärung angefochten haben mit der Begründung, dass die Aktivlegitimation nicht vorlag, beziehungsweise dass die ganze Aufmachung dieses ursprünglichen Abmahnschreibens eigentlich dahin gehen sollte, den Abgemahnten darüber zu täuschen, dass diese Aktivlegitimation vorliegt. Das ging gegen einen der berühmtesten Verbände, der auch, glaube ich, die größte Anzahl der Abmahnungen ausspricht, den IDO-Verband. Und das hat das Gericht erst gar nicht so interessiert, weil ja eigentlich wir hätten nachweisen müssen, dass der Anfechtungsgrund vorlag. Dann hat aber unser Mandant mal rumtelefoniert bei seinen ganzen Wettbewerbern in der Größe und irgendwie rausgefunden, da will jetzt keiner Mitglied sein in diesem Verband. Das haben wir vorgetragen und dann hat das Gericht gesagt, so jetzt müsst ihr aber auf sekundärer Ebene nachweisen, dass ihr über entsprechende Mitgliederzahlen verfügt. Das ist bis zum Ende nicht gelungen und damit war die Anfechtung dann auch nach Ansicht des Gerichts wirksam wegen arglistiger Täuschung. Das sind dann ja schon auch ganz schöne
harte Worte,
die da immer mitspielen, ja.
Ja, absolut. Also in dem Fall, war es ja so, dass sich der Verband berühmt hatte, 51 Mitglieder zu haben in einem Bereich. Also da ging es wirklich um, was könnte man vergleichbar nehmen? Vielleicht Spezialitäten Pralinen oder ähnliches. Ja, also überschaubares Feld an Wettbewerbern. Da war dann schon die Zahl von 51 relativ hoch gegriffen. Und im Verfahren selbst hat die Gegenseite dann eben nichts dazu vorgetragen und hat sich dann auch noch irgendwie auf Datenschutzrecht berufen und meinte, könnte da nicht weiter vortragen. Und hat das Gericht dann eben gesagt, ja. Dann habt ihr eben euren als unrichtig bestrittenen Tatsachenvortrag, dass ihr über 51 Mitglieder verfügt, jetzt nicht belegt. Also gilt es als unwahr, ja, und hat dann diese arglistige Täuschung am Ende angenommen. Was ein sehr schönes Urteil ist, muss ich sagen.
Also wenn wir jetzt nochmal auf unsere Frage zurückkommen, Philipp, du hast ja auch gesagt, du siehst das Problem vorwiegend darin, dass es eben Verbände oder auch Unternehmen gibt, die diese Abmahnung quasi zum Geschäftsmodell umwandeln. Es gibt ja diesen Gesetzesentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, wo ja auch genau diese Themen aufgegriffen werden, weil auch der Gesetzgeber dieses Problem natürlich erkannt hat. Ist das ausreichend? Also kann die Abmahnung noch ein Erfolgsmodell bleiben? Was würdest du sagen? Eine kleine Prognose vielleicht?
Ja, also wir wissen ja noch nicht ganz so genau, wie dann am Ende das Gesetz aussehen soll. Da gibt es ja verschiedene Entwürfe, die auch zirkulieren. Und jetzt sollte es eigentlich nach der Sommerpause ja schon weitergehen mit dem Thema. Da müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Ich befürchte, dass unbestimmte Rechtsbegriffe mit neuen unbestimmten Rechtsbegriffen ersetzt werden. Ob man auch sich dann noch fragt, hat denn dieser Verband ausreichende Mitglieder oder im erheblichen Maße und nicht nur gelegentlich nimmt er diese Interessen wahr. Was, glaube ich, helfen könnte, ist den Ansatz weiter zu verfolgen, dass es ein Register gibt für diese Abmahnverbände oder Verbraucherschutzverbände. Also muss man auch nochmal sagen, es sind ja nicht alle so wie der IDO, die Millionenumsätze machen jedes Jahr mit Abmahnung und Vertragsstrafen, sondern viele sind ja wirklich einem ordentlichen Wettbewerb verschrieben und machen das auch unzweifelhaft oder die Mehrzahl. Aber die schwarzen Schafe in der Liste, die dort geführt werden, die müssen irgendwo auch einer gewissen Überwachung unterliegen. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, dass dort die Informationen gesammelt werden, die ja auch frei im Netz verfügbar sind über Abmahnvereine und den Umsatz, den die machen, die schiere Anzahl an Abmahnungen, die die aussprechen, ja, und dann auch die zweifelhaften Vorträge zu der Anzahl der Mitglieder. Das ist etwas, was dann diese Registrierungsstelle im Zweifel auch einfach untersuchen können müsste, um sie dann aber auch diesen Verband dann rauszuschmeißen.
Ja. Ja, und vor allem, wie gesagt, also so sehr mir der Job gefällt, finde ich ja trotzdem, dass wenigstens kleine und Existenzgründer jetzt auch nicht bei jeder Abmahnung, die ins Haus flattert, jetzt immer zu einem Rechtsanwalt rennen müssen, der einen Stundenhonorar nimmt, wo man sich sagt, dann zahle ich vielleicht lieber erstmal diese ersten Kosten, die hier geltend gemacht werden. Fände ich es auch irgendwie sinnvoll, wenn die einfach mal einsehen könnten an einer Stelle. Ich habe hier was von dem und dem Verband bekommen. Passt das überhaupt? Darf der mich überhaupt in dem Bereich abmahnen? Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz sinnvoll. Ich bin mir nicht.
Also mit so einem, ja genau, das wäre auch eine gute Idee. Ein Register dann
genau.
der Branchen, in denen dann auch der Verein, der Verband dann tätig sein kann und darf. Ja.
Genau, wovon ich jetzt, glaube ich, auch nicht so viel halte, ist davon, also vielleicht die Vorschriften nicht vorschnell zu bagatellisieren, die dann abgemahnt werden. Ne? Also es ist am Ende ja schon. Haben sie ja auch eine Daseinsberechtigung und soll ja auch ein Lauterkeitsrechtsschutz sein oder Verbraucherschutz. Ja, zusammenfassend, was ist noch dran am Erfolgsmodell Abmahnung?
Ich würde sagen, kam immer Susi dann.
Ja, genau. Ich würde sagen, da ist noch einiges dran, aber es besteht wie immer Verbesserungsbedarf, oder? Kann man das so sagen?
Schauen wir mal, was kommt.
Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank, Philipp, dass du hier warst und uns Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Dann bleibt uns noch der Hinweis auf unsere Website www.herting.de, bald in neuem Gewand, um hier mal ordentlich Druck aufzubauen.
Ist angekommen, danke.
Unseren Newsletter, in dem ganz viele der Themen, die wir heute besprochen haben, auch nochmal verschriftlicht sind und nachgelesen werden können. Unsere Social-Media-Kanäle natürlich und wie immer die Bitte oder der Wunsch, uns auch Feedback zu diesem Podcast zu geben, über das wir uns immer sehr freuen, an podcast@herting.de. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Thank you.